ertappe mich jedes Mal beim Hin- und Her-Wippen bei der Intro, Michi.
Echt? Ja, das ist eine schöne Geschwindigkeit auf jeden Fall.
Das ist so eine groovige Muggel. Ich mag das. Ich mag das sehr.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Podcast-Folge. Die Fotobuddies und Olli, wir sind jetzt bei Folge
52
angekommen.
52.
Ja, und jetzt auch langsam wieder so ein bisschen mehr Regelmäßigkeit ist dabei, auch schön, ne?
Wobei, was hatten wir jetzt? Pause? 3 Wochen, glaube ich, ne?
3 Wochen, ja.
Gut. Ja.
Wir haben jetzt aber schon wieder viele Termine, viele Gäste für die Zukunft und so weiter. Und wir versuchen das erste Mal, Olli, glaube ich, am Anfang irgendwann mal ein bisschen Werbung mit reinzumachen.
Weil ja, das
ein bisschen
ist noch,
Geld muss reinkommen. Es ist doch ein bisschen aufwendiger geworden, als wir je gedacht
haben.
Ich habe
kein Toastbrot mehr, Marmelade ist auch alle. Ja. Salami ist mittlerweile auch schon. Also diese Materialknappheit zieht sich auch bei mir durch den Kühlschrank.
Richtig, ja. Aber vielleicht spenden die Leute jetzt zwischendurch mal wieder ein bisschen mehr. Ne?
Nein, wir haben ein echt tolles Werbeangebot bekommen und ich würde tatsächlich sagen, wir werden das nochmal thematisieren, wenn es konkreter wird. Aber,
genau, auf jeden Fall.
Großes Lob an dich, Michi. Du hast so geile Gäste uns organisiert. Also ich würde gerne teasern, aber das machen wir noch nicht. Da sind echte Granaten dabei, unter anderem auch heute.
Genau. Unser heutiger Gast ist ein wahrer Überflieger und hat schon oft von oben auf die Dinge herabschauen können. Technisch auf allerhöchstem Niveau und sehr erfolgreich im Business der Fotografie. Und das Besondere dabei ist, die eigenen Kinder sagen nicht Papa, sondern Mama. Hallo, Janina Fischer.
Ja, vielen lieben Dank. Das hast du wirklich sehr, sehr schön gesagt. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Freut mich, dabei zu sein.
Michi auf einer Stufe mit Goethe und Schiller. Fantastisch, Michi. Großes Lob.
Ja, man muss es ja ein bisschen interessant gestalten am Anfang, ne?
Mega.
Gut. Erstmal Janina Fischer. www.janinafischer.com. Da
halt.
Mal gucken auf deiner.
Halt.
Was
Janina
denn?
Janina-Fischer.com.
Minusfischer.com.
Richtig. Okay.
Da können wir dann natürlich auch schauen, was du dann auch schon ein bisschen, ja, auf deiner Homepage, was da so abgeht. Aber jetzt geht es erstmal um deinen YouTube-Kanal. Janina Fischer, Foto und Design. Du hast eigentlich erst 49 Videos und hast damit aber trotzdem es geschafft, 6050 Abonnenten an Land zu ziehen und das mit fast 230.000 Klicks. Das ist für diese kleine Anzahl doch schon ganz schön viel.
Hammer, Respekt. Ne?
Vielen Dank, ja.
Und du bist eigentlich noch gar nicht auf YouTube so lange dabei. Dein erstes Video hattest du Ende 2019, also man kann sagen Anfang 2020. Und ich habe mal geguckt, so richtig regelmäßig losgelegt hast du erst ab März 21, also noch nicht mal ein Jahr. Hast du angefangen, so ein bisschen mehr regelmäßig das Ganze zu machen.
Richtig, habt ihr sehr gut reingeschaut, das stimmt.
Auf Instagram bist du aber noch ein bisschen erfolgreicher. Da habe ich gerade gesehen, hast du 11.300 Follower. Das ist schon, für Instagram ist das schon, ich finde das schon, das.
Ja, also ich kam halt erst von Instagram und habe dann erst das YouTube so ein bisschen entdeckt für mich sozusagen, genau.
Deine Themen bei YouTube sind eigentlich Kameratechnik, Sony, auch GoPro und Co., Objektive, Zubehör wie Stative, Gimbal, Filter, Bildbearbeitung, Photoshop, Luminar, Fotowalks, Reisefotografie, Drohnenvideos, Landschaftsfotografie, Porträt, Hochzeits und unheimlich viel. Also wenn man sich das so alles durchliest, das ist schon sehr umfangreich. Also muss ich schon sagen, ist schon einiges, was du da wirklich auf die Beine gestellt hast.
Alles dabei, ne?
Ja, also bin ich relativ breit gefächert, das stimmt, ja.
Aber bevor wir jetzt über den ganzen technischen Kram reden und so weiter, möchte ich erstmal so ein bisschen was Persönliches von dir wissen. Wo bist du aufgewachsen, geboren, aufgewachsen, wie auch immer?
Ja, also ich bin in München geboren. Also ich bin ein Bayer sozusagen, ich kann auch ein bisschen bayerisch reden.
Jo, an dieser Stelle, tschüss ganzen Norddeutschen, auf Wiedersehen, war schön mit euch.
Vielleicht besteht die Möglichkeit, dann doch einen Untertitel oder so. Nein, also ich kann auch Hochdeutsch reden und habe dann lange hier in der Nähe von München gewohnt und bin dann ins Allgäu gezogen, auf einen Einödbauernhof und dort ist mittlerweile ein Gestüt draus geworden mit vielen Pferden und ganz schönes Häuschen sozusagen in der grünen Natur und und dann habe ich meine Ausbildung, ich bin ja Pilotin auch und habe die Ausbildung in Bremen und in Amerika gemacht. Und jetzt hat es mich wieder zurück nach Bayern verschlagen. Ja. westlich von München.
Ja. Genau. Du bist verheiratet und hast Kinder, wie ich gesehen habe.
Ja,
auch in das. Einem deiner YouTube-Beiträge waren zwei schöne Kinder und die eine Tochter, die ist ja wie aus dem Gesicht geschnitten, habe ich gesehen.
Ja, das sagen manche, ja, das stimmt. Mhm. Genau, ja. Also die ist 9 und der Kleine ist 6. Mhm. Und die halten uns gut auf Trab hier, die zwei.
Gut, auch dann bist verheiratet, hast...
Genau, einen Mann habe ich auch.
Der Mann hast du dann auch, gut.
Der muss dann hüten, wenn ich fotografieren bin.
So. Du hast eben schon mal deinen Beruf, was du gemacht hast, angesprochen, Pilotin. Das ist natürlich eine Menge Lernen, eine Menge Arbeit, eine Wahnsinnsherausforderung und ein Wahnsinnskonkurrenzkampf, überhaupt erstmal so weit zu kommen. Du hast gesagt, in Bremen und auch in den USA hast du das gemacht. Für welche Gesellschaft hat dich ausgebildet? War das Lufthansa?
Das war Lufthansa, genau. Also ich hatte das große Glück, dass ich bei Lufthansa genommen wurde. Ich habe davor noch einen Hubschrauberschein gemacht. Schon, wow. Also ich weiß nicht, ob ich Deutschlands jüngste Hubschrauberpilotin bin, aber zumindest vor dem Führerschein bin ich schon Hubschrauber geflogen und habe dann noch den kommerziellen Schein gemacht, aber wurde dann eben bei der Lufthansa genommen und bin dann so zur Lufthansa. Gekommen.
Macht man so Hubschrauber zum Üben erstmal, dass man sagt, oh komm, bevor du jetzt Leute hin und her fließt, setz mich doch mal in den Hubschrauber und guck mal.
Nee, das war persönlich sozusagen, weil ich da zu Red Bull bisschen Connections hatte und wir da mit den Hubschraubern rumfliegen durften, sag ich jetzt mal.
Gut.
Wahnsinn.
Genau.
Bin mal gespannt, wenn die ganzen Drohnen-Taxis dann aktiviert werden, was dann so im Himmel dann los ist, ob das nur Spinnerei ist oder ob das wirklich mal irgendwann passieren wird.
Ja. War das denn schon immer dein Traumberuf, Pilotin? Also schon als Kind? Oder also es ist ja immer sowas, wenn man Leute fragt, ich hatte gerade das Thema gestern, was so berufliche Träume und Wünsche, bei mir war ja Busfahrer und Pilot, war bei mir in der Klasse immer ganz weit vorne. Ist das bei dir auch so gewesen?
Ja, also tatsächlich hatte ich immer zwei Wünsche. Das eine war schon immer, weil ich ja eben vom Bauernhof komme, sozusagen die Tiere und auch Tiermedizin, so in die Richtung. Mhm. Und das andere war schon immer Fliegen, weil das in der Familie liegt und auch meine Mama schon eine Gleitschirmschule hatte und ich als Kind schon immer am Gleitschirmübungshang mit dabei war und auf Messen Helme verkauft habe.
Also du hast dir schon immer gerne die Luft von oben die Welt von oben angeguckt.
Genau, richtig.
Krass. Wow.
Und dann war wahrscheinlich Nebenberuf. Wie sieht das jetzt aus? Bist du noch Pilotin oder bist du jetzt umgeswitcht?
Also an sich bin ich noch Pilotin, allerdings hatte ich einen Unfall beim Orthopäden vor 3 Jahren und habe seitdem chronische Rückenschmerzen und kann nicht mehr so lange sitzen. Und als dann klar war, dass ich sozusagen länger aus der Fliegerei draußen bin, musste ich wieder irgendwas machen, um einfach auch unter die Leute zu kommen, sage ich mal, und ja, rauszukommen und so. Und ich habe schon immer sehr gerne und viel fotografiert. Und das hat sich dann auch so ergeben, dass ich dann meine Kamera wieder gesehen habe und gedacht habe, komm, jetzt fotografiere ich einfach mal und fahre mal raus und mach was damit. Ja, und dann ging das sozusagen so Stück für Stück, dass ich dann die ersten Aufträge bekommen habe und das dann sozusagen gewachsen ist. Ja.
Ja. Wie lange fotografierst du denn schon überhaupt?
Also fotografieren tue ich schon wirklich seit Kindheit, aber das ist natürlich immer nur eine Hobby-Knipserei gewesen, also nie auf einer professionellen Ebene. Das war immer just for fun und professionell war dann eben mit der Diagnose oder einfach meinem Gesundheitszustand, wo ich dann gesagt habe, jetzt mache ich ein Fernstudium, professionelle Fotografie. Und das habe ich nicht abgeschlossen, weil das dann teilweise auch nicht so anspruchsvoll war tatsächlich. Also am Anfang war es schon gut und ich würde auch sagen, jeder, der vielleicht von Fotografie noch gar keine Ahnung hat, für den macht das Sinn. Aber für alle, die tatsächlich schon ein bisschen sich reingearbeitet haben und ein bisschen mehr Ahnung haben, muss man nicht unbedingt einen Fernstudiengang machen. Da kann man sich auch über andere Kanäle dann die Infos holen.
Es ist ja auch ein eintragungsfreies Handwerk, ne? Also viele, die Ausbildung in dem Bereich ja mittlerweile anbieten, sind ja auch private Anbieter, die einfach Fachwissen auch vermitteln, ne?
Genau.
Genau.
Und seit wann kam denn wirklich die Entscheidung, auch mit der Fotografie an sich Geld zu verdienen? War das denn wirklich dieses, ich muss jetzt was machen, ich muss ja auch irgendwie,
Geld verdienen, irgendwas über Haus zu bringen. Also das ging, also von der finanziellen Seite war das in Ordnung, da musste ich jetzt nicht unbedingt, aber es hat sich dann doch so ergeben, dass ich eben mal die ersten Shootings mit Personen hatte und dann auch die ersten Hochzeitsanfragen und ja, und dann habe ich halt auch ein bisschen Geld verlangt, natürlich nicht das, was ich heute verlange, also da habe ich deutlich
das ist am Anfang
unter
alle
dem,
so.
Genau, das muss man einfach so sagen und ja, und dann hat sich es tatsächlich recht schnell rumgesprochen. Und dann hatte ich auch im ersten Jahr schon die erste Ausstellung hier im Rathaus bei uns in der Gemeinde. Und so, ja, lief das dann irgendwie recht schnell, recht gut an, sagen wir mal so.
Du bist ja da relativ transparent, auch auf deiner Homepage mit den Preisen. Das finde ich immer super, weil ich habe jetzt gerade, ein Kollege von mir sucht jetzt gerade für eine Hochzeit einen Fotografen und genau das hat er auch kritisiert und ich habe ihm auch gesagt, du such dir jemanden, der auch wirklich eine klare Preisvorstellung hat, weil ich finde das super, weil du bietest hier auch teilweise eine Anzahl an Bildern an, was ich relativ mutig finde, muss ich ganz ehrlich sagen, weil manchmal ist es ja tatsächlich so, dass man gar nicht auf die Zahl kommt, aber na klar, wenn du es weißt, dann haust du ordentlich raus. Okay. Mich würde jetzt mal interessieren, welche deiner Einnahmen ist denn eigentlich so die lukrativste, wo du sagst, das lohnt sich am meisten da anzubieten? Ist es eher so B2B oder ist es der Hochzeitsbereich oder sind es eher die Porträts oder ist es vielleicht sogar schon YouTube bei dir?
Also ich sag mal, die Haupteinkunft ist durch Hochzeiten und Porträt, weil die Leute da einfach am meisten und am liebsten ausgeben, sag ich mal. Also ich habe zumindest hier im Raum festgestellt, dass jetzt zum Beispiel Pferde auch noch gehen, aber schon dort, also man gibt einfach, also so habe ich das Gefühl für seine Familie oder auch wenn besondere Erlebnisse oder Sachen anstehen, wie jetzt eine Geburt oder ein Babybauch, den man einfach nur vielleicht einmal oder zweimal in seinem Leben hat, dann denkt man sich, oh ja, da hätte ich doch gern nochmal schöne Bilder. Mhm. Oder eben auch bei der Hochzeit, wo man sagt, das ist halt so ein besonderes Erlebnis. Und da ist es einfach schade, wenn man keinen professionellen Fotograf hat und der dann im Standesamt oder in der Kirche oder wie auch immer dann zu dunkle Bilder oder verwackelte Bilder oder sowas liefert. Da sind die Leute einfach bereit, auch mehr Geld auszugeben oder überhaupt Geld auszugeben, als manchmal auch schon fürs Haustier. Da gibt es natürlich auch ein paar, die dann sagen, ja doch, das mache ich mal, aber mein Gefühl ist, dass es einfach für die Personen noch einfach am besten läuft.
Also sogar noch besser als die gewerblichen Geschichten, die du gemacht hast, weil du hast ja auch auf der Homepage so ein bisschen, dass du ja auch für Gemeinden arbeitest und für Hotels, für TUI und so weiter.
Also das läuft auch gut.
Ja, ne,
also
meine ich, das ist auch, ich nämlich auch. Also genau. Das fand ich auch immer sehr lukrativ.
Ja, und auch für Krankenhäuser, also im Krankenhaus in Fürstenfeldbruck, da hängen mittlerweile, ich glaube, 30 Bilder von mir an der Wand. Cool. Also das ist richtig cool und halt richtig großformatig. Oder auch Sparkasse hat jetzt eins angefragt, also hatte eins angefragt, es hängt jetzt schon mit 8 Meter und 4 Meter Höhe, also so richtig geil. Ja, also das ist dann natürlich schon mega cool, auch wo man sich selber super drüber freut und die zahlen natürlich auch.
Das kann ich total nachvollziehen. Zu meiner Galeriezeit gab es das Hotel Lindner, das Tapeten
das
haben wollte. Ja, klar.
Und da hängt auch noch dein Riesenbild da im Flur, beziehungsweise die ganze Wand.
Auf mehreren Etagen hängen da diese Fototapeten und und der Knaller ist eigentlich, dass das nicht so die klassischen Bilder sind, sondern dass das fast alles Bokeh-Panoramen sind, also mit wahnsinnig viel Unschärfe. Das war echt auch ein Moment, wo man dann davor steht, ich kann das total nachvollziehen, man hörte dir jetzt auch gerade den Stolz an, ich weiß genau, wovon du sprichst, wenn du davor stehst und denkst dir, boah, das ist meins, das ist wirklich cool. Nur eine kurze Frage, wegen dem Krankenhaus, was du erzählt hast, dass die Klinikum, wie ist denn da die Connection entstanden? Das war jetzt aber nicht wegen deiner anderen Geschichte da, oder?
Nee, das nicht, aber die sind tatsächlich auf mich zugekommen. Also die haben mich gefunden, gesucht und haben mich über Google gefunden.
Perfekt.
Genau. Dann hast du mit Google ja alles richtig gemacht, auf jeden Fall.
Ja, also da kann ich auch den Tipp geben, dass man da schon ein bisschen Zeit rein investieren sollte. Da habe ich jetzt das Glück, dass mein Mann da relativ fit ist und das für mich macht. Also, dass ich da wirklich hier bei uns jetzt auf Nummer 1 angezeigt werde und das macht natürlich einfach viel aus.
Das auf jeden Fall, auf jeden Fall, Da bin ich auch sehr nachlässig, was meine Tanzschule zumindest angeht, aber wie gesagt, mit der Fotografie, da lege ich jetzt nicht so Wert drauf, dass ich da irgendwas großartig verkaufen kann. YouTube, warum machst du jetzt YouTube? Es ist zeitfressend, das weißt du ja wahrscheinlich selber auch. Ja. Und was ist dein primäres Ziel, YouTube zu machen?
Also das stimmt vollkommen. Also ich glaube, das unterschätzt jeder, der das noch nicht gemacht hat, wie viel Zeit das braucht. Und dann muss man eine zweite Kamera mit dabei haben zum Filmen und das alles auch wieder mitschleppen. Das ist dann bei mir auch teilweise schwierig, weil ich eben nicht so viel tragen darf wegen am Rücken. Und dann habe ich immer jemand dabei, der mir noch mithilft.
Ja,
das ist echt super, also dass ich da ein paar nette Leute habe, die gern mit mir fotografieren gehen und mir dann auch ein bisschen helfen und so. Und zu zweit ist eh immer netter als alleine. Aber ja, tatsächlich braucht es sehr viel Zeit. Und trotzdem motiviert es mich, weil ich auch merke, dass einfach viel positives Feedback kommt, dass sich die Leute freuen, wenn ich die Videos mache und ich auch wirklich viele nette Kommentare bekommen. Und eigentlich ist das, was mich pusht, sag ich mal. Also das
was dir
Feedback
Spaß macht, ja, genau.
Und die Interaktion dann auch mit den Leuten.
Ja. Auch an dieser Stelle mal ein riesen Dankeschön an alle, die wirklich auch YouTube konsumieren und sich dann auch in den Kommentaren äußern. Ich glaube, da kann ich für uns alle drei sprechen. Das ist wirklich herzerwärmend, wenn man das alles liest. Also es gibt halt nicht nur immer diese bescheuerten Hater, sondern es ist tatsächlich ganz, ganz toll, so motivierende Dinge zu lesen. Und das wärmt einem immer wieder das Herz auf. Und vielen, vielen Dank dafür an dieser Stelle für alle, die sich überhaupt die Mühe machen, irgendwas darunter zu kommentieren.
Ja, und das bringt wirklich viel, weil ich hatte jetzt auch mal eine Phase, wo ich auch irgendwie demotiviert war einfach und so eine Phase hatte, wo ich gedacht habe, was mache ich jetzt und irgendwie nicht so richtig eine Idee hatte. Und dann waren auch ein paar wirklich aufbauende Kommentare, die jetzt nicht wussten, dass es mir in dem Moment dann nicht so gut geht sozusagen. Und ich habe die gelesen und dachte mir, hey geil, ja, die haben mich wirklich dann motiviert. Und oft wissen das die Leute auch nicht. Die denken dann, naja, die lesen das nicht wirklich oder man schreibt nur was drunter, aber ich lese das schon und also das ist schon schön.
Ja, Olli, wie geht's dir denn jetzt im Moment? Du hast ja wirklich eigentlich Cut gemacht. Deine ganzen Videos aus deinem Kanal waren ja rausgenommen auf privat. Alle dachten jetzt, du hörst komplett auf. Und jetzt hast du ja endlich mal wieder einen schönen Fotowalk gemacht auf deinem Kanal. Und ich habe gesehen, es explodiert ja förmlich die ganzen Kommentare darunter. Gibt's dir jetzt wieder so einen richtigen Schub, Olli?
Du, das war alles nur eine riesen Marketingmaßnahme. Jetzt kann ich
Ach
das ja raushauen.
Ach so hast du das gemacht.
Nein. Ich glaube, ich habe das ja auch in dem Video schon gesagt. Es ist einfach so, dass es irgendwie wieder gejuckt hat. Und ich habe ja auch in dem Podcast, wo wir das besprochen haben, habe ich ja auch gesagt, dass ich nicht weiß, ob das für immer ist. Es war halt, wie vielleicht auch bei dir, Janina, es war so ein Moment da, wo man an allem irgendwie zweifelt und sich fragt, und dann juckt es aber dann doch noch. Also ich hab dann auch wieder angefangen, es war wie so eine kleine Welle, wieder Reviews zu gucken von Kameras, von Smartphones, von B-Roll-Filmen und so weiter, ein paar Tutorials mir angeguckt und auf einmal kriegt man wieder Lust dann auch zu filmen. Und in dem Moment hat Matthias, Grüße an dieser Stelle, Matthias Brauer, einfach angefragt, was ist, hast Lust auf einen Sonnenaufgang? Und dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und rausgekommen ist dabei dann Fotowalk Teufelsbrück. Und ich habe, als wir angekommen sind, habe ich tatsächlich, ich habe ein bisschen mitgefilmt, wusste aber noch nicht, ob ich es wirklich auch machen will. Ja. Und das wuchs immer mehr an dem Tag, weil ich gemerkt habe, wie viel Spaß ich daran wieder hatte.
Na, also. Schön.
Und, und dann kam das Video auch so gut an, obwohl es natürlich völlig dilettantisch wieder mal mit dem Handy gedreht worden ist. Aber das zeigt auch wieder, dass es nicht wichtig ist. Genau, es ist nicht wichtig, sondern es ist wichtig, also Inhalt matters und was du transportierst. Ne?
Die Message, ja.
Sehr schön. Jetzt kommt jetzt eine mega wichtige Frage,
Olli. Oh ja.
Haben uns ja immer darüber amüsiert, den Anteil unserer Abonnenten oder unserer Zuschauer, da gibt es ja in der die Zielgruppe bei den Analytics, wie groß ist der männliche und der weibliche Anteil? Und wir haben gesagt, Olli, wir beide als alte, dicke, typische, weiße Männer, da kann
hallo,
ja nichts...
Hallo, vorsichtig jetzt, ganz
na gut,
vorsichtig.
Ein dünnes Dicker und ein
Eis,
Schlanker.
Dünnes Eis.
Haben uns immer gewundert, warum zum Beispiel ich gerade mal 1,8% weiblich habe und 98,2% sind männlich.
Ja, ich habe jetzt nochmal einen kleinen Cheat für uns gefunden. Der hat meine weibliche Anzahl hochgeschossen, gerade um 1,4%, Michi. Hast du eigentlich oben bei Statistik auf letzte 28 Tage oder auf letzte 365 Tage gemacht?
Da habe ich die letzten 28 Tage.
Siehste, geh mal auf 365. Da kitzelst du noch ein paar Prozent mehr raus.
Meinst du, warum? Haben wir irgendwas Besonderes gemacht?
Nein, aber das ist ein größerer Zeitraum und mehr Klicks und so. Also bei mir, ich hau jetzt mal raus, sind es, ich fange mal mit den nutzerspezifischen an, was auch immer das sein soll. Keine Ahnung, es gibt weiblich, männlich und nutzerspezifisch. Das sind fantastische 0%. Dann habe ich männlich 94,6% und weiblich sind 5,4%.
Oh, das ist schon nicht schlecht.
Ne? Also ich bin...
Wie sieht es bei dir aus? In einem Jahr doch nicht 1,8, sondern ich bin bei 2,7 Frauenanteil. Ist ja schon mal was gekommen.
Okay, jetzt wollten wir eine kleine Wette starten, wie viel Janina hat.
Genau, weil jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben ja immer gesagt, Schuld ist das, weil wir Männer sind.
Genau.
Ne? Und nicht themenbezogen, sondern es hat was damit zu tun, ob deine Frau oder ein Mann das macht. Und jetzt bin ich gespannt.
Hinzu kommt auch, dass wir jetzt nicht gerade so die klassischen... Ich hole schon mal wieder das Davidoff-Model raus, was von der Klippe springt. Ja. Das Klischee erfüllen wir auch nicht. Also gehen wir mal analytisch ran. Das heißt also, rein theoretisch müsste bei Janina, klar, Aussehen, Charme, passt alles, Inhalte passen. Also es ist ja auch für die Männer total attraktiv. Also ich würde mal behaupten, das sieht gar nicht so viel anders aus. Und geh mal mutig ran. Ich sage 90 männlich und 10 weiblich. Und wenn nicht, pass auf, wer am nahesten dran liegt, Kiste Bier für einen anderen.
Gut. Okay. Also dann sage ich mal 7% weiblich und so um die 93% männlich.
So, Janina, du hast nachgeguckt.
Das ist schon noch, ist schon noch ein bisschen weg. Also weiblich haben wir 2,9%.
Was?
Und männlich 97,1.
Jo, siehst du, ich hab's geahnt, Das hat nichts mit Frau und Mann zu tun, sondern einfach mit dem Thema.
Heftig.
Ja, jetzt bist du platt, so ist es.
Dann sitzt hier der Ladykracher, würde ich sagen, mit
5,4%. Genau, ich freue mich auf eine Kiste Astra. Oh, ist der schön.
Wie Astra.
Ja.
Müssen wir nochmal drüber reden.
Astra-Urtyp, bitte.
Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Das finde ich total faszinierend.
Ja.
Wahnsinn.
Wow, wow, wow. Siehst du, kannst du mal sehen, was wir immer gedacht haben. Stimmt alle gar nicht. Stimmt gar nicht.
Okay, also ich greife das Thema nochmal auf, Janina. Glaubst du denn, dass die Art, also jetzt gehen wir mal hinter die Kamera, glaubst du denn, dass die Art, wie man fotografiert, sich zwischen Männern und Frauen irgendwie unterscheidet? Und wenn ja, wodurch? Was machen Frauen anders als Männer oder ist vielleicht das komplett gleich?
Also diese Fragen immer mit Frau und Mann, da bin ich ja, da ich ja emanzipiert bin sozusagen, denke ich mir immer, muss man diese Fragen heutzutage noch stellen?
Lass mich das kurz ergänzen. Es war nämlich jetzt auch Thema bei dem befreundeten Pärchen, was ich hatte. Und die suchten halt einen Hochzeitsfotografen. Und da war ihr wahnsinnig wichtig, dass es eine Frau ist. Und ihm war wahnsinnig wichtig, dass es ein Mann ist. Daher kommt die Frage. Also es war jetzt nichts mit, der macht das besser oder nicht. Und mich interessiert das, warum ist das so? Also was ist da der Beweggrund? Ist das das Vertrauensverhältnis vielleicht zwischen Braut und Fotografin, was ein anderes ist? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das ist sehr personenabhängig und jeweils, was die erfahren haben. Also ich kenne viele, die ich schon fotografiert habe, die genauso gern bei Männern sich fotografieren lassen. Und vielleicht auch immer ein bisschen themenabhängig. Also ich habe tatsächlich wenig Anfragen für, ich sage jetzt mal so, Dessous-Shootings. Und da, gut, das vermarkte ich jetzt auch nicht, absichtlich nicht, weil ich ja erstens das nicht so unbedingt mache sozusagen, aber auch, weil ich finde, dass es sich mit den Personen und Familienfotografien ein bisschen beißt. Also ich hätte da sozusagen ein Problem, jetzt neben der Familienfotografie die Dessous-Fotografie anzubieten. Und ich glaube schon, dass die Männer das jetzt nicht unbedingt, also dass die das ganz gerne machen, so grundsätzlich, ne? Aber ich glaube, ob jetzt der Kunde sozusagen dann lieber die Frau oder lieber den Mann mag, ist vielleicht auch einfach von der persönlichen Einstellung und von der Erfahrung auch irgendwo abhängig.
Kannst du mal deine Katze füttern? Oder ist das dein Kind?
Ich muss mal gucken, wo die Katze ist. Ich muss die mal. Ich bin gleich wieder da. Warte.
Also ich hätte noch einen Hund anzubieten, dann ist die Katze vielleicht wieder ruhig.
Voll am Meckern.
Du sollst jetzt keinen Podcast machen, Mau.
Ja. Ich glaube, die wollte unbedingt raus in den Sturm. Keine Ahnung. Die nervt.
Ehrlich, das ist Podcast ist das aus dem Leben.
Genau. Je älter die Tiere werden, umso nerviger werden sie manchmal. Aber trotzdem süß.
Ja, klar.
Gut.
Ja, krass. Mein Hund schläft hier noch ganz brav.
Das ist schön.
Ja, also ist schwer zu sagen, ne, ob jetzt wirklich, also ich selber empfinde jetzt den Unterschied nicht so groß. Ich gehe auch gern mit Jungs zu fotografieren. Also ich habe viele befreundete Kollegen, die gern fotografieren. Und da entdecke ich jetzt am Spot nicht so viele Unterschiede, wie die anders rangehen an die Fotografie als ich. Mhm. Also da ist dann
dazu kam Zukunft. Übrigens noch eben was rein auf Instagram. Ich hatte ja eben noch mal kurz gefragt, ob es da Fragen gibt. Ja. David Tausche, das passt ganz gut, hat gefragt, in ihrem Promo-Video wirkt sie eher ruhig und nett. Und jetzt kommt in Anführungsstrichen...
Aber sonst nicht.
So. Und jetzt kommt in Anführungsstrichen, brüllt sie auf Hochzeiten dann auch mal ihre Kommandos oder muss sie überhaupt lautstark dirigieren? Und was war dein größtes Missgeschick als Fotografin zum Beispiel bei einer Hochzeit? Finde ich interessant.
Also brüllen tue ich selten auf Hochzeiten. Ich glaube, das findet das Hochzeitspärchen. So, möchten Sie? Und dann kommt der Fotograf, ja! Tatsächlich versuche ich mich gerade bei Hochzeiten sehr zurückzuhalten und eher nicht wahrgenommen zu werden. Also
als Beobachter, ne?
Ja. Und natürlich ist es dann beim Paar-Shooting, da kann man da ein bisschen Input geben, aber da rede ich auch gern mit den Pärchen vorher, ob die das sehr natürlich haben wollen oder ob sie gerne auch Posen sozusagen von mir vorgeschlagen haben möchten, weil da gibt es, finde ich, zwei. Ist da schon wieder die Katze im Hintergrund?
Ja, ich weiß nicht, ich muss mal gucken, was da ist.
Genau, weil, ja, also da gibt es diese zwei Unterschiede. Die einen, die mögen das eben sehr gern, wenn man ihnen auch mal Vorschläge macht.
Michi pöbelt im Hintergrund.
So, bin mal gespannt.
So, halt, die mach mal Wurf.
Schönes Ding.
So, jetzt wird sie gefüttert. Guck mal, mein Sohnemann, der hilft gerade ein bisschen mit hier.
Janina versucht gerade hochseriös hier eine Frage zu beantworten und du schimpfst seine Katze im Hintergrund aus.
Gut.
Also ich bin ja froh, dass ich meine Kinder und meinen Mann aus dem Haus geschmissen habe. Ich habe gesagt, die müssen gehen, weil sonst wäre es bei mir auch nicht anders.
Genau,
im Hintergrund.
Schön.
Aber sag mal, Olli, das hatten wir noch nie gehabt. Weißt du was, und jetzt hat sie da Futter reingekriegt, guckt da rein und dreht sich um und geht wieder.
Das hängt ja auch immer davon ab, was das ist. Das ist wie bei uns Menschen.
Ja.
Ich würde gerne nochmal auf deine Antwort zurückkommen. Ich habe das tatsächlich auch gehabt. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang Hochzeiten gemacht. Und ich weiß genau, was du meinst. Es gibt so die Fraktion, die eher so dokumentarisch das haben möchte, also aus dem Off fotografiert. Und es gibt dann wirklich Leute, die wirklich links und rechts vom Baum stehen wollen und so mit der Wange an der Baumrinde. Ne?
Ja.
So der Klassiker. Es ist wirklich so, ja. Stimmt.
Das stimmt. Aber ich meine, die Leute, die das halt so haben wollen, die suchen sich aber auch vorher schon ihre Fotografin, ihren Fotografen aus. Und die sehen ja auch an den Beispielbildern. Ich habe auch schon ein paar Hochzeiten jetzt gemacht, aber mehr auch natürlich Fotografie, aber ich habe immer viel gleichzeitig noch videografiert. Die haben nachher nur so ein 10-Minuten-Video von mir gekriegt, wo so ein kleiner Zusammenschnitt zusammengekommen ist und so weiter. Und da habe ich auch schon gemerkt, da gingen echt die Meinungen auseinander. Die einen finden es wirklich ganz, ganz toll, einfach so unbeobachtet ein paar Fotos zu machen und das Leben so zu nehmen, wie es ist. Und dann hast du wirklich welche dabei. Moment, ich habe genau den, wie du, Olli, gesagt hast, den Baum mir ausgesucht und lass uns doch zum Schloss fahren
Und ich persönlich finde es immer angenehmer, die dokumentarische Variante zu machen, weil ich finde, als Fotograf ist es deutlich einfacher, als wenn du mit als Entertainer auftauchen musst und die Leute entertainen musst und denen Posen vorgeben musst und so weiter. Das ist immer sehr, sehr anstrengend, finde ich.
Ich hatte auch schon ein extremes Hochzeitspärchen, die haben mir einen genauen Ablaufplan vorher geschickt und mir sogar meine Toilettenpause eingeplant.
Wie hast du darauf reagiert?
Also da war ich schon natürlich sehr, also da habe ich mir schon überlegt, nehme ich das an oder nicht. Und ich habe dann noch mein klärendes Gespräch geführt, nennen wir es mal so.
Ja.
Und dann
aber
ich
hast du dann Essen und Trinken bekommen oder musstest du das nochmal extra zahlen?
Das ist auch unterschiedlich. Ich habe bei mir im Vertrag drinnen, dass wenn es über 5 Stunden geht, dass dann ein Essen mit dabei sein muss. Das muss nicht das Essen vom Brautpaar sein. Also da bin ich nicht so, dass ich sage, sie müssen mich da an den Tisch mitsetzen. Es gibt zwar viele Pärchen, die das sehr gerne machen, die das, also die wirklich einen Tisch auch für Band und für Fotografen dann haben, vorgesehen haben und auch, wo man mitessen darf, das ist natürlich super schön, aber davon gehe ich jetzt nicht aus. Also wenn jetzt jemand sagt, du, wir haben da hinten noch einen Raum und dann kannst du dir da, keine Ahnung,
eine Suppe, Butterbrot machen.
Genau. Kannst auf dem Klo sitzen und dann die Stulle essen.
Vor allen Dingen alle schön am geschmückten Buffet und da liegt, liegt daneben so in Alufolie eingepackt eine Stulle. Genau. Da steht so ein Schild dran, Fotograf.
Ja, so ist das. Olli. Oh, Kopfkino, das geht ja gar nicht mehr raus.
Danke für den Lacher. Och, mir laufen die Tränen ja, über die Wange. Ja. Schön.
Man muss das mit Humor nehmen, gell? Anders geht's nicht.
Ja,
guck mal, wir lachen darüber, aber es gibt bestimmt Situationen und Fotografen. Oh Gott.
Ja, das so. Ein Gürtchen und ein Tomatchen oben drauf.
So, jetzt haben wir es. So.
Michi, du bist dran.
Ich bin dran.
Oh Gott, oh Gut. Gott.
Gut. Lichtbild-Chaot hat gefragt. Oh, was ist denn heute los hier?
Die beste Folge ever, wirklich. Oh, schön. Die Stulle für die. Hat jemand die Stulle für Janina irgendwo gesehen? Die was hat die hat Katze gegessen.
Gut. Ja, nochmal. Luft holen. Gut.
Oh Gott.
Und das wird nichts geschnitten. Das wird ja heftig. Gut. Parallel zum Beruf, eigentlich hast du es ja schon beantwortet. Die meisten Fotografen, die auch über YouTube dann so Erfolg haben, die kommen alle aus IT oder der Medienwelt. Also alle aus diesen Fachbereichen.
Ja.
Du natürlich als Pilotin, gibt es da irgendwelche Verknüpfungen, wo du sagst, jo, nehme ich so mit?
Schön.
Ja, also ja, natürlich ist die Essenssituation ähnlich im Flieger.
Auch so, ganz genau. Alles schön in Folie eingewickelt.
Das Paketchen.
Ja, also natürlich fühlt man sich da gleich wohl, ne, wenn man dann so ähnliches Essen hat.
Oh, schön.
Aber ich sag mal, grundsätzlich ist es ja so, dass die, also ich bin ja sehr technikaffin, ne, sonst hätte ich ja diesen Beruf auch
das
nicht
stimmt.
gewählt.
Denn was du technisch lernen musstest als Pilotin, ist natürlich der reinste Wahnsinn. Ne?
Ja, wo der Autopilotknopf ist, ne, das ist das Wichtigste.
Ja, so ich wusste, so einfach ist das. Jeder kann heute Pilot werden.
Ja, absolut. Nee.
Du gibst das Ziel ein und tschüss.
Nee, genau. Da musst du schon einiges lernen. Das ist so.
Wie viele Stunden hast du im Simulator verbringen müssen, bevor du wirklich los durftest?
Oh, viele. Das weiß ich jetzt auswendig gar nicht. Also man macht ja am Anfang, fängt man ja an auf den ganz kleinen, also auf einer Cessna oder Bonanza. Das ist wirklich nur so ein 4-Mann Flieger, winzig klein sozusagen mit einer Engine. Und da sitzt halt sonst natürlich auch noch keiner drin. Ne? Mhm. Und dann steigert sich das ja, dann hat man noch mal ein bisschen größere und dann geht man erst auf den Simulator. In meinem Fall war das jetzt A320-Familie, also bis 200 Passagiere ungefähr.
Das ist so der klassische Malle-Bomber, ne?
Richtig, genau. Ja. Also so innerhalb von vier Stunden alles so von München raus. Genau. Und ich sag mal so, wenn man halt sich für Technik an sich interessiert, ich habe schon früher in die Poesiealben geschrieben, dass mein Lieblingsbücher Bedienungsanleitungen sind.
Oh, echt cool.
Ist nicht wahr.
Also ich tatsächlich lese ich das lieber als irgendwie einen Roman oder ein Krimi oder irgendwie sowas. Also dafür interessiere ich mich einfach, das macht mir Spaß und daher kommt es bestimmt auch jetzt hier mit den Videos und mit den Technikvideos sozusagen.
So, jetzt werden wir nochmal richtig technisch werden.
Ja.
Janina, welche, Welches Flugzeug wäre deine A74 von Sony? R4, genau. Welches Flugzeug wäre das?
Das wäre 747, würde ich sagen.
Ja?
Ja. Mhm.
Weil die 747, ich kenne mich jetzt mit Flugzeugen nicht so aus, aber ich hätte jetzt eher was Großes, Dickes gedacht, so wie der A380 oder sowas.
Ja, also ich sag mal, 747 ist jetzt auch nicht klein, ne?
Ist das so?
Ja.
Ja, wie gesagt, ich kenne mich null damit aus. Okay, also doch schon größerer Flieger.
Also Boeing 747 ist der Jumbo. Der Jumbo-Jet.
Ah, ja, dann, ne? Passt, dann kommt das ja doch hin. Genauso also hätte ich die nämlich auch eingeschätzt, ja.
Nach dem A380, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, es wird mich bestimmt jemand in den Kommentaren sonst verbessern.
Ja. Haben wir nicht sowas. Schöne am Podcast, da gibt es keine Kommentare.
Also nach dem A380 ist es, also früher war das größte Flugzeug, ja.
Okay.
Bis der A380 kam. Hm.
Ja, okay. Und was waren so immer deine Strecken, die du eigentlich geflogen bist?
Also ich bin alles von München raus innerhalb von 4 Stunden. Also ich sag mal, Moskau war so im Osten so das östlichste und ja, und dann Mittelmeerraum, Skandinavien und keine Ahnung. So, das also ist so der Bogen.
Über einen ganz großen Teich waren nicht so deine Strecken. Du warst also abends eigentlich immer wieder zu Hause.
Nee, das denken viele, aber das ist tatsächlich gar nicht so. Man ist genauso viel weg wie bei der Langstrecke, weil man immer ungefähr 5 Flüge hat und dann irgendwo übernachtet und am nächsten Tag wieder 5 Flüge, bis man dann am Ende sozusagen ausgespuckt wird aus der Tour und dann erst wieder nach Hause kommt.
Wegen den Zeiten, was alles eingehalten werden muss und so weiter.
Ja, genau. Gesetze. Und weil es halt auch teilweise Flüge gibt, die sind dann von München nach Berlin und abends geht aber halt keiner mehr zurück und dann fliegst du halt am nächsten Morgen den Flieger dann wieder zurück.
Ja, gut. Pilotin bist du aber auch in einer anderen Form, und zwar Drohnen, oder? Das machst du doch auch.
Richtig, ja. Genau.
Das und du hast wahrscheinlich die Prüfung für die Drohnen hast du so aus dem Ärmel geschüttelt, ne? Gehe
also ich
mal von aus.
Nur,
du musst es nicht mehr lernen, oder?
Ja, gut, nee, das musste ich nicht, weil ich kenne halt den ganzen Luftraum auch schon. Ne? Also ganz ich habe den ganzen Luftraum ja schon professionell gelernt. Also ich kenne die ganzen Lufträume, ich weiß, wo man fliegen darf, wie man funkt. Ich habe auch hier jetzt Aufträge für die Gemeinde gemacht, weil wir hier Oberpfaffenhofen den Airport haben und ab 50 Meter musst du mit dem Tower funken. Und dann durfte ich da auch schon über den Airport und habe halt mit dem Tower gefunkt. Das war sehr cool, da war ich dann Drone One. Drone One ready for takeoff.
Hätte jetzt auch eine Netflix-Serie sein können. Genau. Drone One ready for takeoff.
Genau. Und ich glaube, ich war einer der Ersten, der auch mit einer Drohne in München auf dem Flughafengelände geflogen ist.
Echt?
Ja.
Erlaubterweise?
Natürlich. Nee, da ging es Erkennungssysteme. Das ist auch noch nicht ganz durchgelutscht, das ganze Thema, sage ich jetzt mal, für die deutsche Flugsicherung. Und da waren wir ein großes Team und die testen da halt jetzt alles Mögliche. Und da gehörte ich mit zu dem Team, die auch in der Nacht, ich glaube, München macht um 11 Uhr, 23 Uhr dicht und sind wir dann da abgeholt worden. Du darfst keine roten, gelben Linien überqueren, bis dich dann jemand abholt. Also mega streng alles.
Ja,
und dann haben wir auch mal mit dem Tower dann gesprochen, wann du steigen darfst. Und die haben versucht natürlich uns zu orten und also mächtig interessant. Also,
sehr cool. Ein
tolles Erlebnis gehabt.
Da hätte ich auch gerne mal Mäuschen gespielt. Bestimmt
interessant gewesen. War wirklich gut.
Ich hätte noch eine Frage zu den gerade gewerblichen Sachen, die du so machst. Das interessiert vielleicht auch den ein oder anderen Hörer. Wie ist es, wenn du ein gewerbliches Produkt übergibst, also sei es nun Bilder oder auch ein Video, ich weiß ja nicht, ob du auch Imagefilme machst für deine Kundinnen und Kunden, ob für die Firmen. Wie ist es, wenn da Kunden so ein bisschen dran rummäkeln und eigentlich was anders haben wollen, als du das jetzt künstlerisch dargestellt hast? Nervt dich das manchmal und fühlt man sich da dann auch ein bisschen geknattert?
Also wir machen auch Hochzeitsfilme. Also das ist so die Filmerei, die wir noch mit anbieten zu den normalen Hochzeitsshootings. Und also grundsätzlich, Gott sei Dank, ist es noch nicht so häufig vorgekommen. Wo es vorgekommen ist, sind oft, ich sage jetzt mal, 40-jährige Damen aufwärts, die dann nicht genug Fältchen rausretuschiert bekommen haben.
Okay.
Also da habe ich das Erlebnis gemacht und seitdem meide ich auch ein bisschen Leute, wo ich schon merke, die sind da ein bisschen schwierig. Aber ansonsten, Gott sei Dank, ich muss mal überlegen, ob wirklich mal jemand so komplett unzufrieden war. Aber also so komplett unzufrieden war Gott sei Dank tatsächlich noch nie jemand. Vielleicht mal, dass er dann sagt, könntest du, also ich, das biete ich auch immer an. Also ich sage den Leuten auch, wenn ihr, also grundsätzlich bearbeite ich alle Bilder. Das, also ich mache nicht eine Auswahl oder lasse die Leute auswählen und bearbeite dann erst, sondern ich bearbeite schon vorher immer alle Bilder. Das heißt, die sehen die gar nicht raw. Also so geht es schon mal los. Ne?
Was für ein Aufwand.
Dass die sozusagen nur an sich fertige Bilder zu Gesicht bekommen, weil ich glaube, der Kunde kann sich gar nicht vorstellen, was man aus dem Bild noch rausholen kann und was nicht.
Ja, das
also
stimmt.
Sei es auf von der Farbe oder von der Helligkeit oder so. Die denken dann nur, das Bild ist vielleicht zu dunkel oder ist komisch. Und dabei ist es noch nicht mal entwickelt und gar nicht bearbeitet.
Und dann kommt der Tiefenregler ins Spiel. Ja. Zzt, und schwupps ist das Licht wieder da. Ja.
Genau, also deswegen habe ich das so eingeführt, dass es bei mir nur Bilder gibt, die bearbeitet sind und die sind alle bearbeitet. Und dann sage ich immer dazu, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch ein Bild drucken wollt oder nochmal was geändert haben wollt, dann ist das auf jeden Fall drinnen und möglich. Und dann dürfen die auch im Nachhinein nochmal kommen und sagen, guck mal hier, das würde ich jetzt mir gern drucken. Kannst du da nochmal richtig gut eine Hautretusche drüber machen oder dieses oder jenes oder mir nochmal einen anderen Hintergrund oder so. Und das ist dann mit drinnen. Und vielleicht nehme ich dadurch auch schon sozusagen ein bisschen die Angst der Leute zu sagen, oh, was mache ich, wenn es mir jetzt doch nicht gefällt.
Das stimmt, ja. Auf jeden Fall absolut richtig. Aber es ist trotzdem aufwendig. Ne? Jetzt noch die Frage. Ich habe gesehen, du fotografierst mit Sony. Auf jeden Fall. Und die meisten Fotografinnen, ob Hobby oder Beruf, die ich kenne, die sind bei Canon gelandet. Mit so einer kleinen Aussage, so nach dem Motto, Canon ist ja dafür bekannt, die Haut ein bisschen schöner darzustellen oder weicher zu machen oder wie auch immer. Und jetzt bist du aber nicht Canon. Was ist der Grund?
Ja, also ich komme von Canon tatsächlich. Ich hatte früher eine Canon. Also die ersten Kameras, von der ich gesprochen habe, das war damals die 80D, glaube ich.
Wow, ja.
Ja, also mit der...
Da bist du ja noch gar nicht so lange dabei.
Ja, naja, doch. Also die gibt es jetzt ja schon eine Weile, ne? Ich weiß nicht, wie viele Jahre, aber schon ein paar etliche Jahre. Ja,
aber immer noch eine gute Kamera eigentlich.
Absolut, also super, ja. Und dann habe ich halt, als ich dann beschlossen habe, ich möchte es professionell machen, die 5D Mark IV und die 7R II verglichen. Hatte die beide da zum Test und habe wirklich ausgiebige Tests gemacht mit Autofokus und Porträt und Landschaft und überall mit hingenommen, mal 2 Wochen lang so ungefähr.
Ja.
Und habe dann entschieden, dass ich alle Objektive, alles von Canon verkaufe und zu Sony gehe, weil der Autofokus einfach besser war. Das Menü war schlechter, die Menüführung ist schlechter und es gibt auch dann teilweise Sachen, wo ich mir wünschen würde, das hätte sie auch oder so, aber... die Bildqualität hat mich einfach von Sony damals extremst überzeugt. Und dann habe ich gesagt, ja, dann lieber ein bisschen mehr einfriemeln ins Handling. Das mache ich eh ganz gern und das stört mich nicht. Dafür dann aber wirklich das bessere Bild nachher. Also besser Bild jetzt, also das ist immer marginal. Ja. Ne? Das sieht jetzt vielleicht ein Laie auch gar nicht mehr. Aber für mich in dem Moment, wo ich es getestet habe, habe ich gesagt, das Bild ist doch schärfer, ist besser, hat mehr scharfe Bilder, wenn ich meinen Hund jetzt rennen lasse oder eine rennende Person fotografiere, als jetzt bei der Canon.
Ja.
Verständlich, absolut, muss man ganz klar sagen.
Zahlt sich das auch irgendwann mal für dich aus, die Fahne von Sony so hoch zu halten? Gibt es da schon ein paar Sachen, dass du sagst, Sony kommt auf dich zu? Oder musst du alles noch alleine bezahlen? Gibt es da irgendwelche Pläne?
Also noch kommt da keine finanziellen Dinge sozusagen. Also das ist alles noch selbst bezahlt und selbst gemacht. Ich habe tatsächlich mal bei Sony angefragt. Aber das ist schon sehr schwierig, da reinzukommen, sage ich mal. Jetzt werden wir vielleicht ein gemeinsames Projekt machen, wo man sich vielleicht dann auch noch mal ein bisschen kennenlernt sozusagen und wer weiß, was dann so die Zukunft bringt. Ja. Aber ich bin jetzt da nie, also Canon ist auch super, ne? Wenn jetzt Canon herkommt.
Sie rudert gerade, Michi, merkst du, ne?
Ich ruder. Nein, aber ja, ich sag mal so, ich mache jetzt schon viel und auch viele Videos und ich hätte auch Lust, einfach mehr mit den Leuten zusammenzuarbeiten, sagen wir es mal so. Genau. Und wenn da was sich ergibt, dann freue ich mich. Und,
Ich bin ja auch so ein Review-Mensch und ich mag ja auch gerne die Technik auch vor die Kamera halten und auch drüber reden und auszutesten. Ne? Olli, du eigentlich nicht. Du bist kein Review-Mensch, du bist eher der Fotowalker, der die Gegend zeigt und ja, ums, da, bei dir geht es mehr ums Fotografieren als um die Technik.
Mhm. Ja, wobei auch, also auf diesem Wege nochmal, hallo Canon, auch eine R5 finde ich attraktiv oder eine Z9 von Nikon oder eine A1 von Sony. Wenn ihr die loswerden wollt, ich kann auch Fotowalks damit machen. Ist ja, überhaupt kein Problem. Ich bin da flexibel. Ne, aber nee, bei mir hat sich auch außer irgendwelche China-Firmen, die mir irgendwelche Lichter immer ans Bein binden wollen, kommt da nichts und das interessiert mich nicht. Also ich mache halt Walks by Available Light und da brauche ich kein Licht. Wobei, ich habe jetzt mich, dadurch, dass ich ja in die letzten Videos alle mit dem Galaxy 21 Ultra gefilmt habe, habe ich mich mit Gimbals befasst für Smartphones. Und da finde ich, hat DJI eine tolle Idee gehabt. Die haben also an ihre Smartphone-Halterung zwei so eine LED-Lampen gebaut.
Ja.
Das fand ich
mal OM5, gell?
Genau, ja. Das fand ich. Du hast ihn, glaube ich, auch reviewed, ne?
Ja, den habe ich reviewed.
Ja, richtig. Also das fand ich mal kreativ und fand ich echt auch eine frische Idee, die man so noch nicht von anderen gesehen hat. Das zeigt wieder, wir haben ja oftmals auch DJI hier gelobt im Podcast für deren Innovation und so weiter. Die sind da echt auf einem sehr, sehr guten Weg, ne?
Also die Drohnen von DJI, die sind auch mega. Also ich finde einfach, die Technik ist schon geil, wenn man das so auseinanderklappt, zack, zack, das ist alles, da wackelt nichts, das läuft, das ist einfach cool durchdacht.
Ja, richtig. Ja. Janina, was fasziniert dich denn privat am meisten in der Fotografie und warum? Also wenn du jetzt wirklich losgehst, um Fotos zu machen, um selber ein bisschen runterzufahren, was ist da, welches Thema haut dich am meisten um?
Also um selber runterzufahren, ist es auf jeden Fall die Landschaftsfotografie. Das ist natürlich auch mehr Hobby als Verdienst sozusagen. Ja. Aber das ist wirklich was ich mega schön finde. Einfach abends am See zu sein und da sozusagen diese Sonnenuntergänge zu erleben. Ja. Oder auch Sonnenaufgänge. Oder auch, also einer der schönsten Momente war, mitten in der Nacht bei der Milchstraße auf dem Berg oben zu stehen, nachdem man halt da...
Das Milchstraßen-Review, oder...
Ja, genau, das ist das eine. Und ich im Kopf habe ich noch einen anderen Moment, da habe ich da, das war Wildsee-Loderhaus. Das kann ich auch super empfehlen. Das ist eine total schöne Gegend mit so einem, klar, eben mit so einem See, Wildsee-Lodersee und Wildsee-Loderhaus, da kann man auch nett essen. Und da habe ich eben auch Milchstraße fotografiert und da war es so klar, wie man es eben sonst manchmal auch nur im Cockpit sieht.
Ja.
Und das war einfach wahnsinnig schön.
Ja. Ja. Bei einem Video war ich sauer auf dich, Janina.
Da hast du
gecheatet. Da hast du Wissen verwendet, was kein anderer Fotograf haben konnte. Und das war bei deiner Nebelfotografie. Da hast du dich auf dein Pilotenfachwissen berufen. Und das war gemein. Da bist du nämlich losgezogen als, wie hast du es genannt, Cut3, ne?
Ja, Cut3.
Cut3, erklär das nochmal kurz. Ich fand das total spannend.
Genau, also die Flugzeuge, jetzt auch die Airbus A320 und die anderen haben auch ein automatisches Landesystem. Und das muss man verwenden, wenn gewisse Sichten unter bestimmten Werten sind. Und das ist eben dann, wenn sehr starker Nebel auf der Bahn ist. Und das wird auf den Flugzeugwettern mit Cut 1, 2 und 3 abgekürzt. 1 ist das schönste Wetter dabei, 2 wird schon schlechter und Cut 3 ist quasi wenig Sicht. Und dann hat man einfach auch tief Nebel. Bei Cut 3 hast du quasi tief am Boden Nebel. Das bedeutet zwar nicht unbedingt, dass du da drüber schon wieder Sonne hast sozusagen. Mhm. Also es könnte auch sein, dass du einen Tag hast, wo einfach von unten bis oben Nebel ist und es dir für die Fotografie nichts bringt. Mhm. Aber du weißt zumindest, dass es Bodennebel gibt und das kann einem durchaus helfen, wenn man sagt, man möchte gerne Nebel fotografieren.
Das hat dir auf jeden Fall geholfen bei dem, was du da fotografiert hast in dem Video. Das sind fantastische Bilder geworden, ne? Also sensationell. Dankeschön. Sah richtig, richtig Hammer aus. Also ich werde jetzt definitiv mal nach ein paar Flugkarten Ausschau halten.
Genau, also Meta heißt es. Meta und TAF, also so werden die abgekürzt. Das ist das Flugwetter für die Piloten.
Super. Das ist auf jeden Fall was glaube ich, auch unsere ganzen Hörerinnen und Hörer interessiert.
Wobei alle, die jetzt einen Drohnenführerschein machen, da ist Wetter auch ein ganz, ganz großes Thema. Das ist ein extra Lernfach dafür. Kommt auch an, welchen Drohnenführerschein man macht. Aber es ist alles schon sehr, sehr umfangreich. Also da lernt man dann auch schon
was ist das, in dem Bereich. Was ist denn jetzt da eigentlich der kleinste, den man machen müsste, wenn ich jetzt eine Mini fliegen möchte?
Das ist eigentlich nur so ein Nachweis.
Das heißt, das ist das Ding, was man online machen kann?
Ja, da kannst du, online. Ne? Das ist halt nur, dass du das schon mal gemacht hast. Du musst die Drohne dann ja auch registrieren und
Ja, also es gibt den kleinen Drohnenführerschein und den großen Drohnenführerschein. Mhm. Und den kleinen kannst du dich eben durchklicken durch ein Online-System sozusagen. Mhm. Und musst halt gewisse Prozentsatz da bestehen. Aber wenn du dir das vorher ein bisschen anschaust, ist das nicht so schwer.
Und den großen hat man eigentlich auch so gelernt. Also ich habe ihn online dann gemacht. Aber die Prüfung wird natürlich vom richtigen Prüfer dann nachher abgenommen. Dann auf jeden Fall der große Führerschein. Ne?
Und das ist sehr umfangreich. Was inspiriert dich? Eher Videos? Also guckst du auch manchmal Fotowalks online oder sind es eher Fotos? Also sowas wie Flickr, Instagram? Also was inspiriert dich zu fotografieren oder vielleicht auch zu videografieren?
Ja, also am Anfang, wo ich begonnen habe, da war es sehr, sehr viel Instagram, weil ich finde, da kann man einfach recht gut sich irgendwas also irgendeinen Namen eingeben, sei es jetzt ein See oder auch Porträtfotografie oder Babyfotografie, dieses Thema, was man jetzt fotografieren möchte, und kriegt halt sehr schnell sehr viele verschiedene Ideen und sieht auch, wie die Leute sozusagen gearbeitet haben. Mhm. Und jetzt, also im Moment verlagert es sich ein bisschen weg von Instagram, weil Instagram ist für mich sehr, also es war früher sehr, sehr unpersönlich. Also da hatte ich sehr wenige persönliche Kontakte sozusagen darüber. Und das fand ich sehr steril sozusagen. Mhm. Das hat sich dann in dem Moment, da wollte ich schon den ganzen Account zumachen und hat gedacht, nee, also jetzt hier kann mich Instagram mal so ungefähr. Und ja, und dann ging es eigentlich los, dass ich dann da auch ein, zwei Kollegen hatte, die ich dann doch darüber, also mit denen geschrieben habe und mit denen ein paar Mal fotografieren gegangen bin. Und das hat mir dann sehr viel Spaß gemacht und dann habe ich es wieder behalten, sozusagen habe es weitergemacht. Mhm. Aber ja, die anderen Kanäle machen mir tatsächlich mittlerweile mehr Spaß. Also Facebook habe ich viel mehr Interaktion mit den Leuten und eben YouTube auch viel mehr Interaktion. Und deswegen gehe ich gerade eher, was heißt weg, aber sozusagen die Interaktion habe ich tatsächlich deutlich mehr in den anderen Kanälen.
Und das inspiriert dich dann auch rauszugehen?
Ja, genau.
Cool. Mhm. Gerade Facebook finde ich interessant, weil ja eigentlich viele Leute momentan eher Facebook den Rücken zudrehen, ne?
Ja, also da habe ich halt auch noch eine Gruppe, wo wir kostenlos Bilder bearbeiten und die kommt sehr, sehr gut an. Mhm. Also ich bearbeite dein Bild 2.0, heißt das. Und da bearbeiten wir eben kostenlos Bilder und dadurch ist halt da auch das Feedback recht groß und da ist natürlich eine riesengroße Beteiligung und da passiert viel in der Gruppe.
Ist aber auch mutig, ne? Also du interpretierst ja auch dann ein Bild nach deiner Art und Weise, wie du es machst, ne? Also da ist es denn da schon mal vorgekommen, dass Leute gesagt haben, also so wie du das jetzt bearbeitet hast, das geht ja gar nicht. So, gab's sowas schon mal?
Also die meisten sind da tatsächlich, das ist eher eine Laiengruppe. Da gibt's jetzt nicht viele, die dann sehr hohe Ansprüche haben, sondern das ist wirklich sozusagen eher, wo jeder, der auch von Fotografie keine Ahnung hat, reinkommen darf und sein Bild bearbeiten. Und da ist halt sehr viel Persönliches, also mit Haustieren oder auch, wenn sage ich jetzt mal, eine Oma kurz vorm Sterben ist und dann da nochmal ein Bild, wo einfach nie die Möglichkeit da war, ein schönes Hintergrund zu machen. Und dann machen wir halt den Leuten einen schönen Hintergrund. Also das ist jetzt nicht auf der brutal professionellen Schiene, aber die Leute finden es trotzdem toll und nett, dass wir die Freizeit, weil es ist ja wirklich sehr viel Freizeit, die wir da opfern, für nichts. Also das ist ja wirklich alles ehrenamtlich und
Du sagst immer wir.
Weil in der Gruppe meine Moderatoren, also ich habe mittlerweile 12 Moderatoren, also ich bin der Admin und 12 Moderatoren und die helfen alle fleißig mit. Deswegen sage ich wir.
Wo hast du die Bildbearbeitung als solches überhaupt gelernt? Selber beigebracht und nachgeguckt, gelesen? Wieder ein Fachbuch oder das dicke Buch von Photoshop dir durchgelesen? Oder?
Ja, tatsächlich habe ich da auch ein bisschen reingelesen. Und auch in DaVinci Resolve habe ich auch das Benutzerhandbuch auf meinem Desktop liegen.
Da schließt sich der Kreis zu dem Poesiealbum mit dem Bedienungsanleitung.
ja, aber tatsächlich einfach auch ganz viele Videos geschaut. Also ich habe ganz viele Videos und nachgemacht, versucht, die Sachen, die mir gefallen, nachzumachen am Anfang. Gut. Und dann daraus halt weiterentwickelt. Genau.
Ja. Ich muss da nochmal jetzt nachfragen. Ich habe mir dein letztes Video angeguckt, wo du Lumina Neo so ein bisschen präsentiert hast. Und ich musste sehr schmunzeln. Deswegen meine Frage, ich glaube, die verstehst du jetzt auch richtig. Lumina Neo und 61 Megapixel an der A74, beißt sich das nicht?
Doch. Doch. doch, also tatsächlich haben wir da alle etwas mehr erwartet von diesem Programm.
Ich kann es mir vorstellen, ja.
Und es wurden die Leute halt auch sehr lang hingehalten. Also viele sind ja davon ausgegangen, dass es zu Weihnachten rum rauskommt. es war nie so richtig klar, wann kommt es jetzt raus, und es wurde immer so ein bisschen nach hinten verschoben. Und es gibt schon sehr viele sehr coole Features, die ich auch dann nutze, aber ich sag mal, für den richtig professionellen Gebrauch, um auch zum Beispiel ein ganzes Shooting zu bearbeiten, kann man machen, aber dauert mir persönlich noch zu lange.
Ja, es fehlt so ein bisschen die Usability, finde ich, ne? Einfach damit arbeiten zu können. Ich glaube, das ist das, was du meinst. Ich musste so schmunzeln, weil in dem Video hast du ja deine RAW-Datei geöffnet und dann wirklich, also man könnte das auch als Fail bezeichnen, aber dann so ein Zeitraffer als genau. Das Bild. Ne? Also hast du es extra gemacht? Ich fand, ja, das war ein total geiler Move.
Genau, ja. Also das wollte ich schon machen, weil ich möchte den Leuten ja nichts Falsches erzählen. Ja,
finde ich extrem geil.
Auch wenn ich Affiliate dort bin und ich auch wirklich, also die antworten immer sofort, wenn ich was wissen will, oder auch wenn Nutzer eine Frage stellen und ich die weitergebe an Skylum, die sind wirklich präsent, die sind da, da habe ich meistens am selben Tag noch eine Antwort. Also da ist wirklich auch ein Feedback da. Aber ich möchte ja trotzdem auch den Leuten ehrlich die Meinung sagen, die ich habe, und wenn man bei einem Staubentfernen über eine Minute warten muss, dann muss man es einfach wissen und sagen, okay, also ich habe einen Kumpel, mit dem habe ich gestern telefoniert, weil der hat nicht Mac, sondern Windows-Rechner, und auf dem Windows-Rechner konnte er nicht zuschneiden, also das Zuschneiden-Werkzeug funktioniert anscheinend nicht. Genau, und das sind halt solche Tools, die müssen einfach funktionieren.
Ja.
Wenn du dann eine Vollversion rausbringst,
genau, und sie groß ankündigst. Genau, zumindest wenn die Version 1.0 heißt, sollte man schon davon ausgehen, dass alles erstmal grob funktioniert.
Ja, also da muss ein Zuschneiden-Werkzeug funktionieren und kann nicht gebogene Linien und Lücken rausrendern dann nachher. Ja. Also das geht einfach nicht. Und das ist so ein bisschen schade, weil ich glaube, die Leute dahinter sind eigentlich wirklich nett und bemüht. Aber ich weiß nicht, wo es dann da tatsächlich im Moment noch hakt, dass das Programm jetzt einfach mal läuft.
Ja. Also ich habe Lumina mal, ich glaube in der Version 4 war es, habe ich es mal ausprobiert, und bei mir war es dann auch relativ schnell wieder verschwunden, weil ich einfach, natürlich machst du den Vergleich mit der Software, die du selber schon verwendet hast. Und
wahrscheinlich, ich habe es noch gar nicht ausprobiert,
also
ich habe es mal überlegt, aber.
Es hat, und das muss man Skylum auch mal zugutehalten, es hat dafür gesorgt aus meiner Sicht, dass andere so ein bisschen, norddeutsch gesagt, aus dem Arsch gekommen sind. Das heißt, also es gab ja keinen anderen großartigen Big Player auf dem Markt als Adobe. Ja. Und Skylum hat das tatsächlich geschafft, mal Innovation reinzubringen. Stimmt. Auch ein kleines bisschen das Ganze von der Influencer-Szene so ein bisschen so einen Wind reinzubringen, will ich das mal nennen. Oh, ich fuchtel hier auf dem Tisch mit den Händen rum. Also das, ich vergesse immer, dass es ein Podcast ist. Also ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Allein schon, ja, dass natürlich. Man vorgefertigte Presets, die sind bei Lightroom zwar auch da, aber nicht in der Form. Und dass man auch gut damit arbeiten kann. Auch Matthias Bauer, mit dem ich zusammen unterwegs war, der sagte, hey, ein Bild von mir hat es jetzt in Explore geschafft, und stell dir vor, das war ein ausgetauschter Himmel von Lumina. Wo ich so denke, ja, eben, das ist es. Also
genau, und Himmel austauschen funktioniert mit Lumina zum Beispiel sogar auch besser als mit Photoshop. Mhm. Also es gibt dann schon wieder Tools, die sind schon richtig gut gemacht von Lumina. Und deswegen ist es einfach so ein bisschen schade, wenn so Grundfunktionen dann nicht so perfekt laufen, aber vielleicht kommen ja doch nochmal Updates. Ich habe doch ein bisschen Hoffnung, dass es dann anzieht und läuft.
Mhm. Willst du, Michi?
Ja, die nächste Frage, ne?
Ja.
Gut. Stellt euch vor, der Olli ist ein ganz wilder Stier. Und du, Janina, du bist ein Torero. Und deine Signatur, die du unter deine Bilder machst, das ist die rote Kapa. Das jetzt schon mal, um Ollis Einstellung zu sehen.
Sehr
zur Signatur, zur Signatur in den Bildern.
Ja, und ich schnauf
wir hatten
schon.
Ja vorher schon genau ein bisschen darüber geschnackt, und du hast es genau auf den Punkt gebracht. Du hast gesagt, entweder geht es schwarz oder weiß, beziehungsweise ja oder nein. Dazwischen gibt es nichts. Warum Signatur auf deinen Bildern?
Ja, genau. Also genau mit schwarz, weiß ich, sozusagen die Meinung der Leute
ist
entweder so, boah, wie kann man nur so ein fettes Logo da reinklatschen? Oder sozusagen, das ist halt ihr Markenzeichen. Also, das hat ja schon eine lange Historie mit dem Logo bei mir. Und ich möchte gerne, dass, wenn Leute Bilder von mir sehen, dass sie dort lesen können, von wem dieses Bild ist. Also habe ich mir jetzt eine Auflösung gesucht. Meistens lade ich jetzt die mit Full HD hoch, die Bilder. Mhm. Dass man auf dieser Full HD-Auflösung noch lesen kann, von wem dieses Bild ist. Und das hat mich dazu gebracht, dieses Logo so zu machen, wie es ist, dass man es eben noch lesen kann. Ne? Also das ist der Grund, wenn jetzt jemand sagt, cooles Bild, ich möchte es vielleicht haben. Manche möchten auch gern Bilder von mir für eine Webseite zum Beispiel kaufen, dass sie sagen, sie benutzen das dann da für Marketingzwecke. Und es ist der Hintergrund, es ist der Marketinggedanke dahinter, dass jemand, wenn jemand einem Bild gefällt und das sieht, dann auch zu mir wieder findet.
Ja gut, das ist ein Aspekt des Bilderverkaufens wollen, ne?
Ja, halte ich noch mal ein bisschen dagegen und sag mir, wo schauen denn die Bilder deine Leute an? Die haben ja immer irgendeine Quelle, wo du deine Bilder ausstellst und das bestimmst du ja. Verstehst du? Also
nicht immer, weil ich ja auch viele Personenshootings habe und die kriegen die ja auch immer ohne Logo, also die kriegen die immer zweimal von mir, einmal schon in Full HD fürs Web und einmal in voller Auflösung für sich selbst sozusagen. Und da gibt es schon sehr viele, die Bilder von mir reinstellen, die ich nicht mehr in der Hand habe.
Okay, aber das könntest du doch auch vorher eigentlich, ich weiß jetzt nicht so ganz, wie ich mich ausdrücken soll. Also ich bin der Meinung eben, dass das völliger Quatsch ist. Wie du schon sagst, ich bin da schwarz, komplett. Weil ich sag mir, das ist so eine Art, und das bitte jetzt auch nicht persönlich nehmen. Du hast mich total in dieser einen Stunde, die wir jetzt quatschen, auf deine Seite gezogen. Also ich bin sehr sympathisch. Nicht persönlich nehmen. Aber ich halte es für wirklich einen Quatsch, da seinen Namen reinzuschreiben. Weil für mich macht es das Bild kaputt. Und da ist mir auch Marketing scheißegal. Wenn ich so fantastische Bilder habe und stelle mich da eine Stunde wirklich in den Sonnenaufgang mit Nebel, Cut 3 ausrechnen, hast du nicht gesehen, und dann auf einmal taucht da drinnen ein Schriftzug auf, wo ich so denke, what the fuck? Was ist denn los? Das ist so ein tolles Bild und das macht für mich das Bild kaputt, aber das ist auch nur meine Meinung.
Und das darfst du auch gerne so sehen. Also das darf jeder wirklich so sehen, wie er möchte. Und das respektiere ich auch sozusagen, also das greift mich null an.
Sehr gut, das finde ich gut.
Gar nicht, weil das habe ich mir auch schon öfter sozusagen drüber nachgedacht, und ich habe ja auch immer zwei, also ich habe immer eins für die Landschaftsfotografie, das ist es oben in der Mitte, und dann habe ich die Personenfotografie, die ist unten links. Und so unterscheide ich eben auch die Landschafts- mit den Personenfotografie, und ich meine auch, dass es schon ein rechtliches Ding ist, dass dann die Leute das Bild auch nicht so leicht kopieren dürfen, weil es offensichtlich ist, dass dieses Bild ein Fotograf gemacht hat, und dadurch, dass du das Logo zeigst, sozusagen ist, schon klar, so ist nach das dem Vergehen Motto, wenn du noch das mal noch mal krasser, wenn jetzt jemand das Bild einfach so benutzt.
Ja, okay, das ist wahrscheinlich wirklich auch so eine juristische Auseinandersetzung, wo man mal jemanden fragen müsste, der wirklich sich damit auskennt.
Das wäre mal super, weil ich habe eben gehört, dass das schon besser ist, wenn du das Logo drauf hast. Deswegen empfehle ich auch den Kunden, wenn sie gerade Bilder von Personen hochladen, dass das Logo drauf ist, damit eben nicht jemand einfach hingeht und sagt, ich sehe ich ja nicht so, zack, ich kopiere mir das.
Ich weiß zumindest nur, wenn es um Schnitzel geht, da hat unser armer Vereinswirt bitter bezahlen müssen, weil er auf seiner Karte sich ein Schnitzelbild bei Google ausgedruckt hat und das auf seiner Karte verwendet hat.
Genau so ist es nämlich. Ja, genau.
Aber das wird auf jeden Fall, jetzt wo wir gerade mal das Thema hatten wir haben ja am 22. Mai in Augsburg unsere Deine Fotozeit, die große Messe, und da haben wir zum Beispiel auch für ein großes Seminar eine Anwaltskanzlei aus München, und die werden genau das Thema mal behandeln. Also super. Auch für die Hobbyfotografen, Berufsfotografen und so weiter. Alles, was das mit Schutz und Rechten und so weiter zu tun hat, wo auch die Leute, die unten im Publikum sind, natürlich Fragen stellen können. Und da bin ich selber auch gespannt.
Das ist super. Das werde ich mir auf jeden Fall auch anhören, weil das ist super interessant. Und das gleiche Problem haben wir auch in unserer Gruppe. Da gibt es dann Leute, die wollen Bilder bearbeitet haben von zum Beispiel dem Enkelkind. Und die lassen wir alle nicht zu, weil eine Oma darf nicht entscheiden, ob dieses Enkelkind-Bild öffentlich gemacht wird.
Ja.
Also da sind wir auch ganz strikt.
Weil sie nicht erziehungsberechtigt ist. Ne?
Richtig, genau. Und auch zum Beispiel, wenn wir sehen, dass es ein Fotografenbild ist und wo nicht explizit dabei steht, der Fotograf wurde gefragt, ob dieses Bild bearbeitet werden darf, dann bearbeiten wir das nicht. Und da sind viele Leute sich noch gar nicht im Klaren, wie das halt ist, dass einfach das Bild dem Fotograf gehört.
Es ist die Unbedachtheit der Leute.
Genau. Und dieses Logo ist eben auch dafür da, den Leuten so ein bisschen zu zeigen, so, guck mal, das ist jetzt nicht einfach ein Bild, was du jetzt einfach überall benutzen darfst.
Ne? Genau. Du darfst angucken, aber nicht anfassen.
Fertig. Genau.
Ich hatte ja bei meinem letzten Video auch am Anfang einen kurzen Schnipsel von Arnie reingeschnitten. Also von Arnold Schwarzenegger aus Terminator. Und ich habe vorher die ganze Zeit gegoogelt, weil es gibt so viele Review-Kanäle von Serien, Filmen etc. Oder auch so Gaming-Kanäle, die immer kurze Filmschnipsel reinschneiden. Und ich war mir immer nie sicher, darf ich das eigentlich? Weil es ist ja urheberrechtlich geschütztes Material. Ja. Und auch wenn es ein Schnipsel ist, muss ich jetzt den Rechteinhaber fragen oder nicht? Das ist eine ganz interessante Sache. Du glaubst schon, habe ich auch gedacht. Und aber ich habe es dann drauf ankommen lassen und habe erstmal vorab rausgefunden, dass es ein sogenanntes Zitatrecht gibt. Das heißt, wenn der Schnipsel als Zitat verwendet wird und eine Aussage deines Films zitatrechtlich unterstreicht, dann ist das rechtlich in Ordnung.
Genau, das hatte Pavel mal, Pavel Kaplun.
Ah,
hat das auch mal eine Zeit lang viel gemacht.
Ja.
Und die hatten wir auch schon im Podcast. Und ich glaube, sowas Ähnliches hat er ja auch mal
gemacht. Genau. Und ich habe dann einfach beim Hochladen von YouTube ist es ja so, dass er das auf rechte Verstöße prüft. Und ich habe das total gefeiert, dass es durchgelaufen ist. Also es gab da keinen rechtlichen Verstoß, Gott sei Dank. Fand ich super spannend und interessant und wie gesagt, ich habe es jetzt mal drauf ankommen lassen und vorher mich belesen mit ein paar Videos von Christian Solmücke an dieser Stelle, den haben wir auch mal angeschrieben und angefragt, ne? Weißt du noch?
Ja.
Hat sich aber nicht geäußert, ne?
Nee, leider nicht.
Leider. Aber der kennt sich damit sehr, sehr gut aus und durch den habe ich das erfahren mit dem Zitatrecht. Also sehr spannende Geschichte.
Ja.
Und nicht einfach für normale Laien das zu durchblicken, da bin ich total.
Gespannt,
und im Zweifel eher lieber lassen, ne? Das zumindest nochmal.
Genau, oder halt fragen. Ich meine, manchmal freuen sich die Leute ja dann auch, ne? Wenn man dann wirklich sie kontaktiert und sagt, du darf ich.
Genau. Es gibt noch eine Frage aus der Instagram-Gemeinde. Michi, willst du die nochmal raushauen?
Welche war das?
Die letzte.
Mit den Objektiven?
Ja.
Ach so, was sind deine Lieblingsobjektive überhaupt? Mit was fotografierst du jetzt am meisten?
Ja, da sag ich immer, ich sammle keine Schuhe, sondern Objektive.
Ja,
ja, aber ich liebe einfach Objektive und ich liebe die verschiedenen Optiken. Und aber wenn ich jetzt sagen müsste, ein Lieblingsobjektiv, also ich mag das 70-200-28 super gern.
Oh,
das
ich ist liebe schon es.
Toll. Ich mag das 135-1.8. Das ist auch ein ganz tolles Objektiv. Super scharf.
Da bin ich mal gespannt. Ich kriege das neue bald von Samyang zum Testen zugeschickt. Wie das wohl wird.
135. Also die sind schon toll. Wobei die 135 für ein normales Portrait-Shooting oft schon zu viel ist, weil du da zu weit weg bist von den Leuten.
Wenn du Platz hast.
Aber cremig ist, also von der Cremigkeit her, vom Bouquet her, gibt es kaum ein Objektiv, was eigentlich besser ist, ne? Muss man ganz klar sagen.
Also die sind schon toll.
Ja, ich bin total bei dir. 70-200 ist mittlerweile mein Lieblingsobjektiv geworden, auch teilweise in der Streetfotografie aufgrund der Kompression und der Schärfe. Also dieses Glas ist einfach so fantastisch. Hammer.
Hast du das in der ersten oder zweiten Generation?
Ich habe es jetzt in der zweiten. Juhu. Da habe ich auch ein Review gemacht. Also es ist tatsächlich nicht so ein Unterschied. Ich hätte auch das alte behalten, wenn ich nicht so Rückenprobleme hätte und bei mir diese Gewichtsfrage einfach so ein riesengroßes Thema ist. Dann hätte ich das alte behalten. Aber dadurch, dass es so viel leichter ist, habe ich gesagt, das gönne ich mir, damit ich nicht so viele Schmerzmittel einschmeißen muss.
Oh, geh doch zu Olympus.
Übrigens, an dieser Stelle, mittlerweile ist es ja ein Running Gag, dass wir unseren lieben Kollegen Frank Fischer in unserem Podcast erwähnen. Aber ich muss nochmal sagen, er hat ein mega Review gemacht von der OM1.
Ganz genau.
Ein Hammer.
Lanzarote war, ne?
Der
eine
Junge
Stunde,
hat
über
sich,
eine Stunde
hat's der gedacht. Junge hat sich so nass geschwitzt auf dem Weg da zu dem Vulkan hoch. Ja. Aber es war mega. Und das ist auch eine ganz, ganz tolle Kamera geworden, glaube ich.
Ja. Und auch wirklich Erfolg gehabt mit dem Review, was er da gemacht hat.
Grüße an dieser Stelle, Frank.
Das werde ich mir noch anschauen, das kenne ich noch nicht.
Ja. In Anlehnung an unserer eigentlichen kleinen Rubrik, in der wir unsere Gäste immer fragen, was ihnen denn der YouTube-Algorithmus vorschlägt, haben wir uns überlegt, dass wir das Ganze mal ein kleines bisschen auffrischen wollen. Genau. Janina, mach doch bitte mal Amazon auf, eingeloggt, wenn es geht.
Aha, okay.
Aha.
Mach mal.
Und während du das machst, würden wir gerne von dir wissen, was waren deine letzten 5 Käufe, die du über den großen Fluss getätigt hast.
Ja, wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Es wird jetzt etwas peinlich, aber man muss sich ja dem stellen, ne? Das hilft ja nichts. Also, Richtig. Ich bin letzte Woche vom Pferd gefallen und da habe ich mir gedacht, da hatte ich zwar einen Protektor an, aber ich habe mir gedacht, naja, der Protektor ist noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und ich möchte ein bisschen tüfteln, was Protektoren für Motorradfahrer, Reiter und so weiter anbelangt und habe mir dann also sowohl Motorradschutzkleidung gekauft, als auch eine Yogamatte, die ich jetzt zerschnitten habe, um ihn an einen Body dran zu nähen, um dann zu testen, wie weich man damit fallen kann und wo die bessere Protektion.
Jetzt sag nicht, die Matte war in Farbe rosa. Dann stelle ich mir gerade so einen Ritter da oben.
So, pass auf. Jetzt beschreibe ich kurz, was bei mir im Kopf vorgeht. Janina sitzt auf so einem großen weißen Pferd mit einer Lederkombi, mit Integralhelm und mit einer rosanen Yogamatte um Bauch.
Also das stimmt, bis auf dass die Farbe blau ist.
Ja gut, alles klar.
Sensationell.
Genau, und noch so ein Airbag, okay. Also noch so ein Airbag, da Motorrad-Airbag-Weste.
Das heißt, wenn du jetzt vom Pferd fällst, dann kugelst du in so einem großen Luftball einfach den Allgäu runter.
Das war die Alternative, so diese großen weißen Bälle, wo man sich so halb reinstecken kann.
Genau.
Das wär einfach zu witzig, ja. Also da muss ich meinem Pferd das beibringen, dass es das nicht schlimm findet, und dann werde ich diesen Gag irgendwann mal bringen.
Oh, mega.
Weißen Ball mich so vom Pferd.
Und das macht dich bestimmt reich, weil das Problem haben bestimmt noch mehr Leute gehabt und die dann sagen, so, das Ding kaufen wir.
Herrlich.
Also, okay, Yogamatte, Protektoren.
Ja, weil das, was mich an den normalen Protektoren stört, ist, dass es oft so punktuell ist und es dann auch punktuell beim Einschlag wieder auf den Körper wirkt. Weil ich bin der Meinung, dass an sich der Körper ja so geworden ist, weil es schon nicht so blöd war, sozusagen. Mhm. Und weil Stürze auch als Affe vom Baum, sage ich jetzt mal, irgendwie überlebt werden mussten. Mhm. Und mich stört eben die punktuellen Dinger, sondern ich hätte gerne flächigeren Schutz.
Ja. Ich glaube, jetzt haben wir auch unseren Podcast-Titel.
Die fotografierende Pilotin in Yogamatte.
Ich möchte die Butterstulle noch mit reinbringen.
Und die Katze. Die Katze auch noch.
Oh Gott, also, das wird der längste Titel ever, aber ich werde da versuchen, meiner Kreativität freien Lauf zu lassen.
Ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt.
Janina, vielen, vielen Dank. Es war eine sehr, sehr erfrischende, tolle Sendung mit dir. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke euch sehr, dass ich dabei sein durfte. Ich habe mich schon sehr drauf gefreut und es hat alle Erwartungen übertroffen.
Absolut, schön. Absolut. Ja, Michi, du kümmerst dich jetzt bitte behutsam um deine Katze.
Ja, nee, jetzt ist sie satt.
Jetzt ist sie satt, alles klar. Ja. Ja, das war's, ne?
Also, ja, ich weiß gar nicht, wie lange haben wir denn gemacht heute überhaupt?
Wir sind bei
über eine Stunde, ne?
Ja, 72 Minuten jetzt, sagt mir das System. Also
die Zeit ist verflogen, also
bam. Total.
Richtig, richtig.
Sehr cool. Gut.
Super genial. Selten
so viel gelacht. Meine Tränen auf meinem Pullover sind auch wieder langsam getrocknet.
Michi, willst du schon den nächsten Gast kurz verraten, wer dazu gesagt hat?
Ja, und zwar Hallo Lieblingshund.
Hui.
Diana Gilmena.
Cool.
Die hatte ich auch schon mal bei 10 Tage 10 Fotos mit dabei. Und auch eine Berufshundefotografin. Ne?
Hatten wir noch gar nicht als Thema, ne?
Hatten wir noch gar nicht. Guck mal, merkst du, so langsam kriegen wir die ganzen Frauen ja an den Start. Merkst du?
Klingt sehr spannend.
Mhm. Hallo, du hast ja auch einen echten Ladykracher hier am Start mit 5%.
Siehst du?
Also gut.
Frauenheld.
Genau. Da bin ich noch ganz weit weg von. Also, ich rede mich um Kopf und Kragen. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Danke an alle Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.